Was passiert, wenn das Trinkwasser nicht mehr für uns alle reicht? Was, wenn wir den Wasserhahn aufmachen und es kommt einfach nichts mehr raus? Ehrlich gesagt habe ich mir über diese Frage noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Doch seit der Recherche für diesen Podcast hier habe ich sehr viel darüber nachgedacht. Und eine, die inzwischen auch sehr viel darüber nachdenkt, das ist Anne Brammen.
Hä, kann ja gar nicht sein. Wie, kein Trinkwasser? Ja gut, da wird es ja dann eine Lösung für geben. Leute bauen ja seit Jahrzehnten überall immer. Und davon habe ich jetzt noch nie gehört, dass ständig irgendwo kein Trinkwasser mehr ist.
Ich auch nicht. Aber Anne, die ihr da gerade gehört habt, der passiert das tatsächlich gerade. Anne, die will rausziehen aus Berlin und ein Haus in Brandenburg bauen. Aber es gibt ein Problem, ein ziemlich großes Problem. Die Wasserwerke dort, die sagen, stopp, wir haben nicht mehr genug Trinkwasser, um jedes Haus zu versorgen. Und vor allem nicht genug Wasser für das Grundstück für Anne und den Trinkwasseranschluss da.
Nicht bauen wegen Wasserknappheit. Das ist für Anne Bramm keine Meldung aus den Nachrichten. Sie ist jetzt selbst davon betroffen.
Genau, und das hat mit drei Dingen zu tun, über die wir hier sprechen. Immer mehr Menschen ziehen in den Berliner Speckgürtel, brauchen also mehr Wasser. Dann ist da noch der Klimawandel und auch das Ende des Braunkohleabbaus führt zu Wasserknappheit.
Und was das alles für die Geschichte von Anne Bramm bedeutet, das hört ihr jetzt. Es geht darum, was passiert, wenn Wasserwerke nicht mehr jeden von uns mit Trinkwasser versorgen können.
Und es geht darum, welchen Verteilungskampf es in Zukunft geben könnte, wenn das Wasserproblem in einer trockenen Region wie Berlin-Brandenburg nicht gelöst wird.
Wir fragen uns, was können wir tun, um den Wassermangel in den Griff zu bekommen? Ihr hört 130 Liter. Streit um unser Trinkwasser. Folge 6. Wenn das Wasser nicht mehr für alle reicht. Wir, das sind Anastasia Rohn
und Ann-Kathrin Jeske.
Ann-Kathrin, du bist ja Reporterin im Landesstudio in Berlin und du hast schon viele, viele Geschichten erzählt. Aber die Geschichte von Anne Bramm, die ist ja auch für dich neu.
Ja, voll, die ist auf jeden Fall neu. Also ich kenne auch keine andere Region in Deutschland, wo es schon so ist, dass ein Wasserverband sagt, ihr könnt hier nicht bauen, weil wir euch nicht mit Trinkwasser versorgen können. Anne, der passiert das aber tatsächlich gerade.
Ich bin Anne Brammen. Wie alt bin ich? Gott, ich weiß nicht, wie alt ich bin. Ich glaube, ich bin 36.
Ja, da muss sie kurz überlegen. Also sie ist 36. Anne Bramm leitet ein kleines Theater im Prenzlauer Berg und vor allem ist sie Teil einer Gruppe, die heißen Lieber zusammen und das ist auch deren Motto. Die wollen gemeinsam rausziehen aus Berlin. Das Grundstück dazu, das gibt's schon und genau da bin ich mit Anne mit der S-Bahn auch hingefahren.
Es hat auch viel damit zu tun, dass Menschen Kinder gekriegt haben und gemerkt haben, sie wollen nicht in dieser Kleinfamilienvereinzelung in der Stadt leben. Genau, und da so einen Ort schaffen, wo das irgendwie alles näher aneinander sein kann. Und man eben auch die Gemeinschaft, die man sonst gerade in so einer großen Stadt wie Berlin immer so zusammenklauben muss, bis man mal einen Termin findet, wo alle gleichzeitig zu der gleichen Ecke fahren können in der Stadt, dass das einfach näher aneinander ist und man das Leben irgendwie mehr miteinander teilt.
Kann ich persönlich richtig gut nachvollziehen, klingt für mich nach so einer kleinen Utopie. Das Grundstück, das haben Anne und ihre Freunde über eine Stiftung gekauft, die das für solche Wohnprojekte macht. Ja, und genau da stehen wir jetzt auch in Hoppegarten.
Ah, da sehen wir jetzt das Grundstück. Da, wo man jetzt auch die Menschen mit dem Kinderwagen sieht, an den Bäumen.
Stellt euch eine riesige grüne Wiese vor, dahinter Wald, 20.000 Quadratmeter groß, also so groß wie 3 Fußballfelder. Und das direkt am Rand von Berlin. Ziemlicher Jackpot. Auf 6.000 Quadratmetern, also quasi auf einem Fußballfeld, will die Gruppe da mehrere Mietshäuser bauen. Der Rest wird Garten und auch ein öffentlicher Park. Eigentlich alles schick, bis die Gruppe einen Brief mit einer Nachricht vom örtlichen Wasserverband bekommen hat.
Also da steht, geht eben um unseren Bebauungsplan hier am Neubauernweg. Sie müssen uns bzw. der Ansprechperson in der Hoppegartener Verwaltung mitteilen, dass der Wasserverband WSE dem genannten Bebauungsplan nicht zustimmen kann. Und dann der wichtige Satz, aufgrund der begrenzten genehmigten Wasserentnahmemengen, die wir bereits ausgeschöpft haben, sind wir nicht mehr in der Lage, weitere Baugebiete mit Trinkwasser zu versorgen.
Der Wasserverband, der ist hier in Brandenburg das, was man woanders vielleicht Wasserwerke oder Wasserbetriebe nennt, also eben zuständig für den Trinkwasseranschluss. Und der sagt, dass er das Grundstück von Anne und ihrer Gruppe nicht ans Trinkwasser anschließen kann, weil es in der Region nicht mehr genug Wasserkapazitäten gibt, um neue Gebiete zu versorgen. Im Klartext heißt das, die Gruppe kann nicht bauen.
Also ehrlich gesagt, habe ich, glaube ich, damals, als ich das gelesen habe, ist es auf eine Weise immer noch wie jetzt, dass ich so denke, kann ja gar nicht sein. Wie, kein Trinkwasser? Ja gut, da wird es ja dann eine Lösung für geben. Leute bauen ja seit Jahrzehnten überall immer. Und davon habe ich jetzt noch nie gehört, dass ständig irgendwo kein Trinkwasser mehr ist.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass ein Bauvorhaben tatsächlich am Trinkwasseranschluss scheitert. Aber dieses Schreiben, das ist jetzt schon über 2 Jahre alt und seitdem hat sich nichts bewegt, heißt, Anne Bramm und ihre Gruppe, die können derzeit nicht bauen. Und nicht nur sie, sondern auch eine Schule, die die Gemeinde in Hoppegarten dringend braucht, kann nicht gebaut werden, weil der Wasserverband sagt, er kann keine neuen Gebiete mit Wasser versorgen. In der Region ist also Stillstand.
Schauen wir uns mal die Gegend genauer an, in der da Anne bauen will. Das Grundstück in Hoppegarten, das liegt ja so östlich von Berlin und damit in einem der trockensten Gebiete von Deutschland. Liegen Berlin und der Speckgürtel und damit ja auch das Grundstück von Anne Bramm bald auf dem Trocknen? Ja, genau das habe ich Hagen Koch vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gefragt.
Also auf dem Trocknen komplett sitzen wir natürlich nicht.
Hagen Koch, der analysiert vor allem die Folgen des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit und den Wasserbedarf. Also wann steht uns wie viel Wasser zur Verfügung und wer braucht wann wie viel Wasser? Ja, und auch wenn wir noch nicht auf dem Trocknen sitzen, der Klimawandel macht sich bemerkbar. Vor allem im Osten von Deutschland.
Ich sag mal, mit dem Zentrum Brandenburg, aber südliches Mecklenburg-Vorpommern, östliches Sachsen-Anhalt, Nordthüringen, Nordsachsen, dieses Kerngebiet. Wir haben halt sehr hohe Temperaturen im Durchschnitt für Deutschland und wir haben die geringsten Niederschläge.
Ja, jetzt wundert ihr euch vielleicht, weil in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja viele Seen, also auch viel Wasser. Na, aber tatsächlich ist es so, dass die vielen Feuchtgebiete eben nicht gegen die Trockenheit helfen. Sogar ganz im Gegenteil.
Und dort kann man natürlich die Verdunstung nicht verhindern. Das heißt, wir haben hier einfach auch einen natürlichen Wasserverlust. Auf Wasserflächen oder derartigen Feuchtgebieten wie dem Spreewald können Sie eben auch diese Verdunstung im Sommer natürlich nicht verhindern.
Und weil es immer wärmer wird, verdunstet das Wasser natürlich auch schneller. Der Sommer 2018, vielleicht erinnert ihr euch ja auch daran.
Der Sommer 2018 bietet Gesprächsstoff. Vor allem deshalb, weil er ungewöhnlich lang war, weil er sehr warm war, aber vor allem auch, weil er außergewöhnlich trocken war.
Ein Jahrhundertsommer. So hat es der Meteorologe Carsten Schwanke damals in der ARD erklärt. Und eine Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, die zeigt sogar, dass die Trockenperiode von 2018 bis 2020 die heftigste in Europa überhaupt war. Die heftigste seit 250 Jahren. Klar haben wir auch mal regenreichere Jahre, aber das Wasser kommt eben auch erst Jahre später im Grundwasserspeicher an. Es gibt da aber noch eine Sache.
Deutschland soll bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. Darauf hat sich die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission geeinigt.
Der Kohleausstieg. Bisher ist es ja so, dass Grundwasser aus den Tagebaugebieten im Lausitzer Revier abgepumpt wird. Das macht man, damit die Gruben nicht volllaufen, weil anders kann man die Kohle auch nicht abbauen. Und der größte Teil dieses abgepumpten Wassers wird in die Spree abgeleitet. Mit dem Kohleausstieg wird aber das abgepumpte Wasser der Spree eben fehlen. Und das ist ein Problem für einige Wasserversorger, besonders für die Berliner Wasserbetriebe. Denn in Berlin kommt das Trinkwasser vor allem aus der Spree. Es gibt also mehrere Gründe, warum die Wasserversorgung in Berlin und in Brandenburg schwieriger wird. Steigende Temperaturen, Verdunstung, der bevorstehende Kohleausstieg. Und all das in einer Gegend, wo immer mehr Menschen hinziehen wollen. So wie Anne Bramm und ihre Gruppe Lieber zusammen. Ann-Kathrin, und schon heute ist es ja so, dass Wasserverbände den Wasserverbrauch sogar einschränken müssen.
Das stimmt. Das macht auch der Wasserverband, der Anne Bramm versorgen soll. Der hat beispielsweise den Wasserverbrauch für seine Neukunden gedeckelt auf etwas mehr als 100 Liter am Tag.
100 Liter am Tag? Das klingt jetzt erstmal nicht nach besonders viel.
Ja, damit du so eine Größenordnung hast, das reicht ungefähr für 2 Waschmaschinenladungen am Tag.
Okay, der Wasserverband muss also den Verbrauch einschränken. Verstehe ich. Trotzdem frage ich mich, was das genau heißt, wenn der Wasserverband sagt, mehr Wasser ist nicht da. Weil es ist ja offensichtlich Wasser da. Der Klimafolgenforscher Hagen Koch hat es ja auch gesagt. Noch sitzen wir nicht auf dem Trockenen.
Genau. Was der Wasserverband meint, wenn er sagt, es gibt kein Wasser mehr, das ist, es gibt juristisch kein Wasser mehr. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig. Was dahinter steckt, ist aber simpel. Dazu muss man wissen, es gibt insgesamt über 80 Wasserverbände in Brandenburg und jeder kriegt vom Land, konkret vom Landesamt für Umwelt, eine bestimmte Menge an Wasser zugeteilt, damit eben insgesamt nicht zu viel verbraucht wird. Und auch der Wasserverband Strausberg-Erkner, der darf also nur eine bestimmte Menge Wasser pro Jahr abpumpen und mehr eben nicht.
Und dieses Wasser ist vergeben oder wie soll ich mir das vorstellen?
Genau, das sagt zumindest der Wasserverband. Der sagt, 17 Millionen Kubikmeter sind das pro Jahr, die wir kriegen. Aktuell ist da zwar noch nicht alles ausgeschöpft.
Moment mal, also dann ist doch genug Wasser da?
Nee, weil der Verband eben sagt, ja, okay, momentan haben wir zwar noch Wasser, das wir jetzt dieses Jahr nicht brauchen und abpumpen, aber diese Restmenge, die ist trotzdem schon vergeben, wie du das formuliert hast. Also es hat folgenden Grund. Es gibt Siedlungen in diesem Gebiet des Wasserverbands. Also stell dir eine Einfamilienhaussiedlung vor. Und da ist jetzt vielleicht noch nicht jedes Grundstück aktuell bebaut, aber es ist schon klar, in die Lücken, da darf gebaut werden und deshalb muss der Wasserverband eben das auch schon einkalkulieren und das Wasser vorhalten.
Das heißt, es ist schon reserviert.
Genau, und für ganz neue Gebiete wie das von Anne Bramm, also da gibt's ja noch gar keinen Bebauungsplan, da ist wirklich noch grüne Wiese, da ist eben noch gar nichts gebaut. Da sagt der Wasserverband, okay, ja, da haben wir auch noch kein Wasser einkalkuliert und da müssen wir jetzt auch sagen, stopp, denn wenn das noch dazukommen würde, dann würden wir tatsächlich mehr Wasser versprechen, als wir tatsächlich pro Jahr abpumpen dürfen.
Wäre es dann nicht eine Lösung, dass der Wasserverband einfach eine größere Fördermenge beantragt?
Ja, solche Anträge, sagt der Verband, stellt er auch seit über 10 Jahren.
10 Jahre?
Ja, ist eine lange Zeit. Da könnten wir jetzt hier richtig tief in die Kommunalpolitik einsteigen. Es ist nämlich ein richtig langer Streit, den sich der Wasserverband da mit den Behörden liefert, mit auch echt sehr verhärteten Fronten. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Der Wasserverband sagt, wir brauchen schon lange mehr Wasser und stellen seit Jahren diese Anträge, kriegen die aber nicht genehmigt. Und die zuständige Behörde, das Landesamt für Umwelt, sagt, du Wasserverband hast uns eigentlich nie richtig dargelegt, warum und wie viel Wasser du eigentlich mehr brauchst. Und die Anträge, die waren auch nie vollständig. Da steht also Aussage gegen Aussage.
Gut, können wir jetzt hier nicht klären, wer da recht hat?
Nee, können wir hier nicht klären. Was aber niemand bestreitet ist, dass Strausberg-Erkner eine der trockensten Regionen in Brandenburg ist und auf lange Sicht auf jeden Fall mehr Wasser brauchen wird, weil eben auch mehr Leute dazuziehen werden.
Und noch jemand will ja das Wasser aus der Region. Die Industrie.
This region has so much water. Look around you.
Ja, Tesla-Chef Elon Musk meint ja, hier gibt's genug Wasser.
Ja, das stimmt nicht. Du hast uns ja schon gut erklärt, warum nur weil es vielleicht Seen in einer Region gibt, das nicht unbedingt bedeutet, dass auch genug Trinkwasser da ist. Vielleicht mal zum Vergleich. Tesla darf aktuell pro Jahr ungefähr so viel Wasser wie eine Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern abpumpen. Und im gesamten Gebiet dieses Wasserverbands Strausberg-Erkner, wo eben auch Tesla liegt, da leben nur ungefähr 4-mal so viele Leute, nämlich 170.000.
Klingt jetzt erstmal nach noch mehr Wasserstress und ausgerechnet da, wo es ja eh schon sehr trocken ist.
Auf jeden Fall. Und das haben mir auch mehrere Bürgermeister, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, dass sie nicht verstehen können, warum es bei Tesla mit dieser Genehmigung so verhältnismäßig schnell ging und eben ja bei der normalen Wasserversorgung und den Anträgen für die Bürgerinnen und Bürger nicht. Und auch Anne Bramm ist jetzt nicht wirklich gut auf die Tesla-Fabrik zu sprechen.
Weil das halt so, ja, Das ist halt so unfair. Das ist dann ja genau wieder darum, warum müssen wir dann die sein? Und Tesla darf seine Gigafabrik ausbauen. Also wir wollen einfach nur zusammen wohnen, aber jetzt müssen wir uns die ganze Zeit damit beschäftigen, wie geht das denn mit dem Wasser überhaupt? Wo kommt Trinkwasser her? Und dafür war ich eigentlich nicht angetreten. Aber es ist jetzt irgendwie unsere Aufgabe geworden.
Ja, ist Anne nicht für angetreten, kann ich auch echt verstehen. Aber sie merkt jetzt halt, ob sie will oder nicht, dieses grundsätzliche Wasserproblem vom Speckgürtel Berlins, das ist jetzt auch ihr Problem geworden.
Wie es für Anne Brams Projekt weitergeht, darüber sprechen wir gleich. Ganz klar ist, es muss was passieren. Denn es kann sein, dass in Zukunft die Spree bis zu 75% weniger Wasser führen könnte. Heißt also im Klartext, die Spree, einer der großen Wasserlieferanten der Hauptstadt, wird künftig viel weniger Wasser haben. Das wäre dann keine Spree mehr, eher ein Spreechen. Problem ist also klar, fragt sich jetzt, welche Lösung gibt es? Eine Sache erstmal vorab. Wenn es hier um Lösung für die Wasserknappheit geht, dann gibt es nicht die eine Lösung. Es wird immer darum gehen, viele Maßnahmen miteinander zu kombinieren. Und hier kommen ein paar Ideen. Vorschlag Nummer 1: Wasser sparen.
Zugegeben, das klingt nicht besonders attraktiv. Aber egal, mit wem man spricht, ob das Wissenschaftlerinnen sind, Politiker oder die Wasserbetriebe, alle sagen, dass am Wassersparen kein Weg vorbeiführt. Denn wenn immer mehr Leute nach Berlin ziehen, dann muss jeder Einzelne zumindest weniger verbrauchen. Das ist die Logik dahinter. Entweder freiwillig oder irgendwann auch verpflichtend. Im Berliner Speckgürtel in Brandenburg gibt's in den Sommermonaten zum Beispiel teilweise schon Rasensprengverbot. Sowas würde in Berlin natürlich nur teilweise was bringen, gibt schließlich weniger Einfamilienhäuser mit Gärten. Was deshalb aber schon ziemlich absehbar ist, Wasser dürfte künftig teurer werden. Das hält auch der Berliner Umweltsenat für denkbar. Vorschlag Nummer 2: Grauwasseraufbereitung.
Wir alle machen mit unserem Trinkwasser eigentlich was ziemlich Absurdes. Wir spülen damit nämlich unser Klo. Echt verschwenderisch, wenn ihr mich fragt. Jeden Tag spülen wir 40 Liter sauberes Trinkwasser einfach ins Klo runter. Und allein das macht ungefähr ein Drittel unseres gesamten Verbrauchs aus. Grauwasseranlagen hingegen, die nutzen Abwasser, zum Beispiel aus der Dusche oder dem Waschbecken. Und die bereiten es dann so auf, dass es sauber genug ist, um damit das Klo zu spülen, die Waschmaschine anzuschmeißen oder den Garten zu bewässern. Solche Anlagen, die gibt es tatsächlich auch schon, zum Beispiel in einem Studiwohnheim in Berlin-Pankow. Und da werden durch die Anlage 36% Trinkwasser gespart. Kostet auch nicht so viel. Die Grauwasseranlage hat nämlich nur 1% der Baukosten ausgemacht. Bei Altbauten ist das schwieriger, denn die Umrüstung ist kompliziert und teuer. Für Neubauten aber ist das eine ziemlich gute Lösung. Das sind jetzt natürlich nur zwei von vielen anderen Ideen. Das sind auch Ideen, die Berlin und Brandenburg fast allein umsetzen können. Aber was, wenn das nicht reicht? Was, wenn einfach nicht genug Wasser für die Region bleibt? Dafür gibt es noch zwei andere Ideen. Wenn das Wasser in Berlin nicht mehr reicht, muss es halt von woanders her transportiert werden. Im Sommer 2023, da hat das Umweltbundesamt einen Bericht veröffentlicht. Darüber wurde ziemlich viel diskutiert, denn die Autoren schlagen vor, Wasser aus der Elbe abzuzapfen. Und unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, der hat sich diese Idee genauer angeschaut. Alexander, Wasser aus der Elbe in die Spree leiten, ist das denn überhaupt so einfach möglich?
Ja, also technisch wäre das wohl möglich, glauben zumindest die Wissenschaftler, die diesen Bericht geschrieben haben. Die schlagen vor, ein unterirdisches Rohr aus der Elbe in die Spree zu verlegen, zum Beispiel in der Nähe von Bad Schandau in der sächsischen Schweiz gibt es so eine Stelle. Und damit soll dann Wasser aus der Elbe abgezweigt, hochgepumpt und über 30 Kilometer weiter in die Spree abgeleitet werden. Zumindest im Winter, dann ist nämlich genug Wasser in der Elbe, zumindest meistens. Zusätzlich soll auch Wasser aus zwei anderen Flüssen kommen, aus der Lausitzer Neiße und der Oder. Das meiste Wasser würde aber tatsächlich aus der Elbe kommen.
Und wie soll das denn genau funktionieren? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also da müssten an der Spree noch mehrere Speicher gebaut werden, damit das funktioniert. Talsperren zum Beispiel. Die würden dann das viele Wasser im Winter dort zurückhalten, damit es im Sommer langsam Richtung Berlin ablaufen kann, so ungefähr.
Und das Wasser aus den Flüssen, das würde auch für Berlin reichen?
Die Autoren dieses Berichts sagen ja. Also im Großen und Ganzen gäbe es da keine Probleme. Auch nicht jetzt an der Elbe für die Schifffahrt zum Beispiel. Und insgesamt könnte das Wasser aus der Elbe und der Lausitzer Neiße ausreichen, um das ganze fehlende Wasser, was dann auch in Berlin fehlt, komplett auszugleichen. Dafür müsste man aber 6 Monate, die Hälfte des Jahres, durchgehend volles Rohr überleiten. Und ja, die Ingenieure sagen, das geht, und aus ihrer Sicht wäre das auch die beste Lösung für die Lausitz und eigentlich gäbe es auch gar keine Alternative dazu.
Ja, na dann, Problem gelöst. Wassermarsch für Berlin.
Ja, schön wäre es natürlich, ne? Aber der Wettbewerb um das Wasser, der wird auch hier härter, nicht nur in Brandenburg, sondern eben auch in Sachsen. Erstens, weil auch hier immer mehr Leute Wasser haben wollen. Beispielsweise Industrie. In Dresden soll ja Mikrochip-Industrie ausgebaut werden. Und für die Herstellung von Chips und Halbleitern, da werden so diese Schaltkreise werden in Siliziumscheiben reingeätzt. Und dafür braucht es enorm viel Wasser. Und das soll eben auch aus der Elbe kommen. Und wenn der Ausbau der Chipfabriken so vorankommt, wie das im Moment geplant ist, dann wird die Chipindustrie in Dresden im Jahr 2030 so viel Wasser verbrauchen wie alle Einwohner zusammen. Also 600.000 sind das ungefähr.
Wow, klingt echt viel.
Das ist viel. Und das zweite Problem ist eben auch hier der Klimawandel. Die Elbe könnte in Zukunft wesentlich häufiger Niedrigwasser haben im Sommer. Das weiß man. Das hat das Papier des Umweltbundesamtes aber nur relativ kurz behandelt.
Ja, und apropos Klimawandel. Was ist denn mit Folgen für die Umwelt? Weiß man denn schon, was passiert, wenn wir einfach das Wasser aus der Elbe abzapfen?
Nee, also so genau weiß man es nicht. Und genau das kritisieren auch Umweltschutzverbände. Sie befürchten negative ökologische Auswirkungen für die Elbe, aber auch für die Spree. Zum Beispiel deswegen, weil das Wasser aus der Elbe tendenziell mehr mit Schadstoffen belastet ist, weil das fließt ja schon mehrere hundert Kilometer an Industriegebieten vorbei durch Tschechien, während die Spree gerade erst so aus der Quelle sprudelt. Es gibt aber auch noch andere Bedenken.
Und die wären?
Also kurz gesagt, man weiß nicht so genau, was passiert, wenn man Wasser aus der Elbe in die Spree überleitet. Wo das hinfließt, wie sich das auf Oberflächenwasser und auf Grundwasser auswirkt. Es gibt einfach kein richtiges Modell, das das darstellen kann. Und das sind so technische Begriffe, die hat mir Andreas Hartmann erzählt, mit dem habe ich gesprochen, der ist Professor für Grundwassersysteme an der TU in Dresden.
Es sind einfach sehr, sehr viele Fragezeichen, noch sehr viel Forschungsbedarf, um da überhaupt Aussagen treffen zu können, wie jetzt eine Elbwasserüberleitung sich auf die Unterlieger in der Elbe auswirkt, aber auch natürlich, wie sehr sie sich dann auch auf das Einzugsgebiet der Spree auswirkt.
Okay, Unterlieger der Elbe, was meint er damit?
Ja, so ein bisschen technisch. Also Unterlieger, das ist alles flussabwärts. Jeder, der da Wasser will. Also Städte, Industriebetriebe, Häfen und so weiter.
Okay, verstehe.
Ja, und selbst mit guten Modellen, da kann man eben nie alles vorhersagen.
Wenn wir Pech haben, verpassen wir was. Und dann haben wir da auf einmal große Mengen von der Elbe rübergepumpt, einen Haufen Geld investiert. Und auf einmal gibt es dann Probleme im Ökosystem. Auf einmal reicht das Wasser nicht aus.
Deswegen schließt sich Hartmann dieser Kritik der Naturschutzverbände an und sagt, ein Rohr wäre nur die schlechteste Lösung, eine Notlösung quasi.
Ja, also so richtig überzeugend hört sich das alles noch nicht an. Trotzdem gibt es ja jetzt diese Idee. Wie weit ist man denn da? Ja, mit der Umsetzung.
Also die sächsischen Behörden haben im Frühjahr 2024 eine technische Machbarkeitsstudie ausgeschrieben. Damit will man jetzt erstmal herausfinden, unter anderem, wie viel Wasser in Zukunft in der Lausitz, in Brandenburg und in Berlin überhaupt gebraucht wird.
Was glaubst denn du, Alexander? Wird dieser Elbüberleiter wirklich gebaut?
Das ist eine gute Frage. Also ich sehe da noch sehr viele Fragezeichen, wie sinnvoll so ein Rohr ist. Das haben mir viele von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch so vermittelt. Andererseits wirkt das natürlich wie eine einfache Lösung. Wasser aus der Elbe in die Spree und dann ist Berlin gerettet. Und die sächsische Landesregierung hat auch schon signalisiert, dass sie sich da jetzt nicht grundsätzlich gegen den Bau sperren.
Ja, bleibt nur noch offen, wer das Ganze am Ende dann auch bezahlen soll.
Das ist auch noch offen. Es gibt auch noch keine Kostenberechnung. Man kann davon ausgehen, dass das hunderte Millionen, vielleicht sogar über 1 Milliarde Euro kosten wird. Die Bundesländer wünschen sich natürlich, dass der Bund auch einen Teil der Kosten übernimmt.
Naja, solche Wünsche haben die Länder ja auch meistens.
Ja, das stimmt natürlich.
Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die in Deutschland noch diskutiert wird, aber in anderen Ländern wie Spanien schon längst zum Alltag gehört. Meerwasserentsalzung. Auf der Insel in Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es immerhin eine Firma, die genau das ausprobiert. Die hat einen etwas sperrigen Namen, Gesellschaft für windkraftbetriebene Meerwasserentsalzung. Und die entwickelt Anlagen, die aus Meerwasser Trinkwasser machen. An den Küsten von Griechenland versorgen die mit ihren Anlagen schon Menschen mit Trinkwasser. Und auf Rügen, in dem Dörfchen Dranske, gibt es noch einen Prototypen. Und unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann, die hat sich den genau angeschaut.
Naja, also im ersten Moment bin ich ja fast an der Anlage vorbeigefahren. So unscheinbar steht sie da zwischen dem Dorfende und dem angrenzenden Acker. Sie besteht aus zwei Containern, wie man sie von LKWs her kennt. Der eine liegt waagerecht auf der Erde, enthält die Steuerungssysteme. Der andere steht daneben, senkrecht, und ist per Rohrleitung verbunden mit einer Wasserpumpe, die wiederum im Hafen von Dranske hängt, ungefähr 1 Kilometer entfernt. Naja, und in dieser Anlage wird nur Trinkwasser aus salzigem Ostseewasser gewonnen.
Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Naja, ich habe mir das erklären lassen von den Ingenieuren Werner Hase und René Wodrich.
Wenn wir hier nochmal auf das Schaltbild schauen, das ist die Anlage.
Also, die Pumpe im Hafenbecken von Dranske drückt das entnommene salzige Meerwasser zunächst mal in die Rohrleitung. Die führt direkt in den Wassertank der Entsalzungsanlage. 3000 Liter passen da auf einmal rein. Und von dort gelangt das Ostseewasser in sogenannte Wärmetauscher. Die erhitzen das Wasser erst einmal so lange, bis es gasförmig wird und verdampft.
Und das Salz, wo bleibt das?
Das bleibt zurück, muss man sich so vorstellen. Du gehst baden in einem möglichst salzigen Meer, Ostsee, Nordsee, wie auch immer, kommst raus, trocknest dich nicht ab. Was passiert? Die Sonne trocknet deine Haut, indem sie das Wasser verdampft.
Ah, und auf meiner Haut, da bleiben so schöne weiße Flecken vom Salz übrig.
Genau, eine Salzkruste. Und so ähnlich läuft das auch in der Entsalzungsanlage. Da redet man von dem Konzentrat, das im Tank übrig bleibt und in dem sich übrigens alle Stoffe sammeln, die sonst im flüssigen Wasser aufgelöst sind. Dazu gehört eben auch das Salz.
Und der heiße Dampf, der wird dann aufgefangen?
Der wird aufgefangen und zwar in den Metallrohren. Da trifft er auf kühlere Oberflächen. Deshalb wird er wieder flüssig und setzt sich als Wassertropfen ab. Man hat schon mal gehört, kondensieren. Und um dieses Kondensat, dieses Wasser geht es den Ingenieuren. Das ist nämlich nun frei von Salz und sonstigen Mineralien.
Und mit dem Salz, was übrig bleibt, was passiert damit?
Das habe ich mich auch gefragt, denn man muss wissen, egal wie viel 1000 Liter Meerwasser eine solche Anlage täglich verarbeiten kann, am Ende bleiben davon immer 50% salzfreies Trinkwasser und 50% salzhaltiges Konzentrat, also halbe halbe. Und dieses Konzentrat, haben sie mir gesagt, führen sie zurück in die Ostsee.
Und das ist echt kein Problem. Ich habe mich da ja auch belesen und in der Wissenschaft gibt es ja schon einige Hinweise darauf, dass es eben auch negativ sein könnte für die Umwelt, wenn man das Salzkonzentrat zurück ins Meer abführt.
Naja, nun ist es ja genauso viel Salz wieder zurückgeführt, wie man vorher entnommen hat. Aber es stimmt schon, es ist weniger Wasser dabei. Und die beiden Ingenieure haben mir das Ganze so erklärt.
Man hat ja im Meer sowieso eine ständige Strömung, sodass also ein schnelles Vermischen stattfindet.
Nun machen die beiden das ja in einem Dorf auf Rügen in einer überschaubaren Menge. Da bleibt ja natürlich weniger Salz übrig, als wenn sie jetzt Berlin und Brandenburg versorgen würden. Wäre das dann immer noch kein Problem?
Naja, wir sprechen von der Ostsee und in dem Wasser rund um Rügen liegt der Salzanteil nur bei 0,8%. Das ist nicht besonders viel. In dem Konzentrat ist das Ganze zwar doppelt so hoch, aber letztlich auch nur 1,6%. Und wie Sie mir gesagt haben, am besten an mehreren Orten wieder zurückführen, dann ist das kein Problem.
Wie viel Trinkwasser schafft die Anlage auf Rügen denn überhaupt?
Also Geschäftsführer Hase hat mir erklärt, dass der Prototyp in Dranske das kleinste Modul ist und nach Belieben durch weitere Container ergänzt werden könnte. Aber bleiben wir einfach mal bei dieser Anlage, die kann pro Stunde aus 40.000 Litern Meerwasser 20.000 Liter Trinkwasser herstellen. Und dafür hat er Folgendes vorgerechnet.
Wenn wir jetzt von Deutschland ausgehen, die 130 Liter, dann könnten wir, glaube ich, 3.500 Personen pro Tag versorgen.
3.500 Personen pro Tag. Für Anne Bramm und die anderen Leute in Berlin und Brandenburg braucht es ja schon mehr als das, wenn ich überlege, dass in Berlin allein ja fast 4 Millionen Menschen leben.
Ja, hast du recht, aber bei dieser Idee geht es ja auch nicht darum, ganz Berlin und Brandenburg mit entsalztem Ostseewasser zu versorgen. Und immerhin 3.500 Menschen pro Tag. Also ich würde sagen, das ist schon mal ein ordentlich großes Dorf. Und wie gesagt, die Anlage lässt sich ja auch erweitern.
Aber das Grundstück von Anne Bramm, das ist ja auch nicht gleich um die Ecke. Kann man denn das Wasser überhaupt so weit transportieren?
Also technisch wäre das wohl möglich, sagen die beiden Ingenieure, die vorschlagen, eine große Entsalzungsanlage in Lubmin aufzubauen. Von dort bis nach Hoppegarten könnten das gut und gern 200 bis 230 Kilometer Leitungstrasse werden.
Bleibt zum Schluss noch eine Frage. Und zwar, ist überhaupt jemand in Berlin oder Brandenburg an so einem Megaprojekt interessiert?
Also der grüne Umweltminister von Brandenburg hat jedenfalls voriges Jahr erklärt, der findet das interessant und er wolle eine Machbarkeitsstudie ausschreiben. Das haben auch die Ostseewasserentsalzer aus Dranske mitbekommen.
Ja, wir haben uns ja selber mit einem Schreiben an den Minister gewandt und haben gesagt, wir würden da gerne teilnehmen, hätten ein großes Interesse dran und könnten unsere Erfahrung aus der Meerwasserentsalzung dort mit einbringen. Aber noch ist die Ausschreibung nicht bei uns angekommen. Und die Aktion ist ja aus dem letzten Jahr. Es dauert ein bisschen. Ja, ist so.
Elbe abzapfen, Ostseewasser entsalzen. Wenn ich das so höre, dann klingt das alles noch so weit weg von einer Lösung für Anne Brams Problem.
Ja, finde ich auch. Und vor Ort machen sie sich natürlich auch darüber Gedanken, ob man das nicht auf einem kürzeren Weg lösen könnte. Also die Behörden in Hoppegarten, der Wasserverband, selbst das Land Brandenburg, die überlegen zum Beispiel neue Wasserquellen zu erschließen. Aber selbst das würde Jahre dauern. Und deshalb habe ich Anne natürlich auch gefragt, als wir uns getroffen haben, wie viel Hoffnung sie hat, dass sie da wirklich noch bald bauen können. Ich bin jetzt mit Anne Bramm wieder auf ihrem Grundstück. Im Moment ist es so, dass das Einzige, was hier gerade steht, eine fette Brombeerhecke ist, die die Gruppe irgendwie ausgraben muss. Und trotz allem ist Anne echt noch optimistisch.
Also ja, totale Hoffnung und Utopie und ja, geil, dass wir das machen. Und gleichzeitig sehe ich diese Hecke und denke, oh Gott, ich kann da nicht mal die Hecke alleine wegmachen. Also es ist halt einfach nur eine Fläche gerade. Die ist so aufgeladen mit Ideen und es ist aber einfach auch noch ein wahnsinnig weiter Weg, den wir gehen müssen.
Hört man ihr, finde ich, echt an, den Enthusiasmus. Und trotzdem hat sie die ganze Geschichte natürlich schon auch nachdenklich gemacht.
Also wir wollen ein ökologisches, sozial nachhaltiges mit irgendwie stabilen, günstigen Mieten Gemeinschaftswohnhaus bauen. Also das Ökologische ist da total Teil von. Und das ist natürlich ein ökologisches Problem, vor dem wir hier stehen. Und ich will natürlich auch nicht ein Haus bauen und damit irgendwie die Klimakrise vorantreiben, so ungefähr.
Und deshalb fragt sie sich eben schon, ob irgendwann mal Stopp sein muss, damit neue Häuser zu bauen. Ja, und ob vielleicht sogar Stopp sein muss bei ihrem eigenen Projekt.
Was wollen denn Anne und die Gruppe tun, damit es für sie weitergeht?
Naja, die stehen im Austausch mit der Kommune und auch mit dem Wasserverband. Und sie hoffen darauf, dass das Problem gelöst wird, weil ja auch die Kommune selbst da eine Schule bauen will. Also Annes Gruppe und die Kommune, die sitzen sozusagen im selben Boot. Viel mehr selbst tun kann Anne und kann die Gruppe aber nicht.
Ann-Kathrin, du hast dich ja jetzt schon echt lange mit Annes Geschichte beschäftigt. Was ist denn dein Eindruck? Wie stehen da die Chancen, dass es mit dem Wohnprojekt von ihr tatsächlich weitergehen kann?
Also es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn es hat sich ein bisschen was getan vor Ort in Hoppegarten. Aha. Der Wasserverband Strausberg-Erkner, der hat angekündigt, dass er von seiner kompletten Blockade, also keinen Trinkwasseranschluss mehr zu genehmigen, jetzt doch ein bisschen abrückt und sagt, okay, im Einzelfall prüfen wir jetzt doch, ob nicht Trinkwasseranschlüsse möglich sind. Wir wissen jetzt noch nicht, was das für Annes Projekt bedeutet, Aber immerhin zeigt sich, ein bisschen was bewegt sich und vielleicht ja auch bald ein bisschen mehr.
Ja, wollte gerade sagen, immerhin ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber lass uns noch mal rauszoomen aus Hoppegarten. Die Wasserknappheit, die betrifft ja nicht nur diesen kleinen Ort, sondern ganz Berlin und auch den Speckgürtel in Brandenburg. Sind wir dann wenigstens da schon auf einem guten Weg?
Zumindest ist das Problem in der Politik erkannt. Das war viele Jahre nicht der Fall. Das haben mir wirklich unterschiedlichste Leute in vielen Hintergrundgesprächen gesagt. Die Berliner Umweltstaatssekretärin Britta Behren von der CDU, die spricht das inzwischen so offen an.
Ich würde sagen, das ist so eine der größten Herausforderungen, vor der wir jetzt stehen in Berlin, alle gemeinsam.
Ja, und sie sagt eben auch, es geht eben nur gemeinsam, das heißt mit den anderen Bundesländern.
Nein, Berlin alleine kann und will es auch gar nicht schaffen. Also da sind wir realistisch genug hier in Berlin. Wir wissen, wo unsere geografische Lage ist. Und deswegen gibt es diese Zusammenarbeit ja auch schon länger. Nur durch den Klimawandel muss sie einfach noch intensiver werden. Und da haben wir uns ja auch auf den Weg gemacht. Und alleine kann es keiner schaffen. Also alleine kann es natürlich auch nicht Sachsen schaffen und auch nicht Brandenburg.
Ja, und jetzt kommt es eben darauf an, dass die vielen Lösungsmöglichkeiten, dass die tatsächlich eben auch umgesetzt werden.
Ja, und wir selber können ja ab sofort was tun, nämlich Wasser sparen.
Ja, hast du denn schon damit angefangen?
Oh ja, tatsächlich denke ich da seit unserer Recherche jedes Mal dran, wenn ich den Wasserhahn aufmache. Ich habe zum Beispiel angefangen, das Wasser beim Obst- und Gemüsewaschen aufzufangen und das bekommen dann später meine Blumen. Dafür steht jetzt so eine hässliche orangene Gießkanne in meiner Küche. Denn wenn ich eins nach 6 Folgen Wasserpodcast für mich mitgenommen habe, dann, dass wir langfristig eh viel, viel sorgsamer mit unserem Trinkwasser umgehen müssen. Wir brauchen es einfach jeden Tag. Wir können es zwar sparen, auch recyceln, unsere Wasserwerke können es reinigen oder Unternehmen können es aufwendig und teuer entsalzen oder auch von A nach B durch ein Rohr leiten. Aber es bleibt eben eine Ressource, die wir nicht einfach so produzieren können. Und ich glaube, dass es in Zukunft viel stärker darum gehen wird, uns genau das bewusst zu machen. Das war 130 Liter, Streit um unser Trinkwasser. Ihr habt die 6. und letzte Folge gehört. Wenn das Wasser nicht mehr für alle reicht. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne und erzählt es weiter.
Die Geschichte habe ich, Ann-Kathrin Jeske, zusammen mit Anastasia Rohn, Alexander Moritz und Silke Hasselmann recherchiert.
Das Skript kommt auch von uns. Redaktion und Regie, Heidrun Wimmersberg.
Faktencheck, Jule Dieterle, Linus Meyer, Finn Lenny Münch, Sarah Schmidt, Johanna Klenke und Katrin Krautwasser.
Aufnahmen Jan Fraune und Ralf Perz. Produktion und Sounddesign Jan Fraune. Wir sagen Danke an alle, die mit uns für diesen Podcast so ausführlich gesprochen haben. Liter ist eine Deutschlandfunkproduktion 2024.